BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Der Fotograf Simon Süß, der hat seiner Heimat, der Oberpfalz, schon einen Bildband gewidmet. Und jetzt war er mit seiner Kamera im Nachbarbezirk in Niederbayern auf Motivjagd. Und heute in den kommenden 2 Stunden stellt er uns sein Buch Niederbayern vor. Simon, freut mich, dass du den weiten Weg aus deiner Heimat nach München auf dich genommen hast. Schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Johannes, und ich freue mich, die nächsten 2 Stunden mit dir in Niederbayern diskutieren zu können.
Ja, deine Heimat, ich habe es gerade angesprochen, ist die Oberpfalz. Und von wo bist du jetzt weggefahren?
Ich bin jetzt von Wackersdorf im Landkreis Schwandorf in der mittleren Oberpfalz losgefahren. Man hat immer 2 Nadelöhre, Regensburg und München. Und dann ist man endlich hier.
Ja, bist ein bisschen knapp gekommen, aber wir haben jetzt rechtzeitig starten können. Dem Thema angemessen starten wir musikalisch mit dem Niederbayerischen Musikantenstammtisch. Der Niederbayerische Musikantenstammtisch mit einem Schottisch aus Neumarkt. Bei uns zu Gast der Simon Süß. Seine Heimat ist eigentlich die Oberpfalz, obwohl er jetzt das letzte Jahr, kann man sagen, oder vielleicht länger, Simon, ziemlich viel in Niederbayern unterwegs war. Das wird er uns nachher gleich schildern. Aber nehmen wir uns zuerst einmal ein bisschen mit in deine Heimat, Wackersdorf, da klingelt es bei vielen Leuten, Nathalie, noch. Anstrengende Geschichte in den 80er Jahren, aber da warst du noch gar nicht auf der Welt. Du bist Jahrgang 93, geboren in Schwandorf, in der Kreisstadt.
In der Kreisstadt, ja. Schwandorf, Steinberg, Wackersdorf kennt man natürlich früher wahrscheinlich nur von der WAA, wie du damals gesagt hast, oder heutzutage meistens von dem Oberpfälzer Seenland, der Murner See, der Wackersdorfer See. Der Steinberg am See ist auch noch besonders bekannt wegen der größten Holzkugel der Welt, so eine Erlebnisholzkugel. Ja, ganz viele Tagesgäste haben wir in der Region, die Seen dann eben anschauen, im Winter zum Wandern oder im Herbst zum Wandern oder im Frühjahr, Sommer dann zum Schwimmen, zum Stand-Up-Paddeln, was ja aktuell so beliebt ist. Mhm. Wunderschöne Region, ist so eine Mittelgebirgsregion, also es ist eigentlich fast nie flach. Das nächste Hügelchen oder so ist immer in Sichtweite. Mhm.
Und du hast mir im Vorgespräch auch schon erzählt, dass es natürlich wichtig ist, wenn man da empfänglich ist und wenn man so aufwächst, dass Steinberg, das liegt ja gleich neben Wackersdorf, ein bisschen südlich von Wackersdorf und ein bisschen südöstlich von Schwandorf. Aber es bedeutet dir trotzdem viel, obwohl alles irgendwie dann doch zusammenkehrt.
Ja, weißt, ich lebe mein ganzes Leben eigentlich in Steinberg, außerhalb meiner Studienzeit, wo ich in Ringsburg war, eine Zeit lang in Bayreuth. Und da kommt man immer wieder gern heim und dann ist man heim verwurzelt. Heimat ist das, wo man auf die Straße geht und dann halt die Leute kennt. Jetzt halt nicht einmal mit Namen, aber man weiß ungefähr, okay, das Gesicht ist ungefähr von dem Verein und der macht ungefähr das. Heimat ist erst einmal ein Gefühl und es wird mal halt so die Verbundenheit mit den Leuten und mit der Geschichte vor Ort. Ja, das ist wunderschön.
Der die unterschreiben. Wobei, wie du auch sagst, auch das, finde ich, kann man sehen. Vermutlich, wenn man 100 Leute fragt, was für sie Heimat bedeutet, dann gibt es 100 verschiedene Ansichten, könnte ich mir vorstellen. Jetzt geboren in Schwandorf, liegt es daran, weil in der Nähe kein Krankenhaus oder Entbindungsstation oder kein Kreissaal war. Also von mir zu Hause kenne ich es so. Ich bin nur ein gebürtiger Pfronten, aber kurz nach meinen Jahrgängen hat man da die Entbindungs- oder den Kreissaal geschlossen. Und von daher sind eigentlich alle heutigen geborenen Pfrontener, sofern es keine Hausgeburt gibt, sind alles Füßner. Okay. Kommt es daher, warum bist du Schwandorfer gebürtig?
Ach, weil da das Kreiskrankenhaus, das große Kreiskrankenhaus, die Barmherzigen Brüder, das ist früher in der BBI-Zeit, in der Braunkohlenzeit gegründet worden. Und da kommen jetzt doch die Kinder alle auf der Welt, ja, bei uns. Geht nach Ringsburg oder nach Amberg, aber wenn man halt verbunden ist, bleibt man halt da, ja.
Na gut, es ist ja auch die Kreisstadt, sie hat ja auch einiges zu bieten.
Ja, da ist zum Beispiel der Konrad Max Kunz geboren, der Komponist der Bayernhymne oder ganz viele ehemalige, ja, wie sagt man, Äbte, die dann in Schwäbische sogar gegangen sind, ein Abt von Donauwörth und so. Ja, und außenrum von Schwandorf sind eben die ganzen Seen, das Charlottenhofer Weihergebiet, ein wunderschönes Bundesnaturschutzgebiet. Und man kann hier stundenlang wandern und seine Zeit genießen oder Burgen entdecken. Also wir haben so viel Geschichte in der Region. Also ich könnte stundenlang schwärmen davon.
Wunderbar, wunderbar. Wo hast du deine Schulzeit verbracht?
In Schwandorf, weil Schwandorf ist halt wirklich die Kreisstadt und da sind die ganzen Schulen, Realschule, Fachoberschule, Gymnasium. Und hier habe ich meine 10, 15 Schuljahre verbracht, so ungefähr. Und bin dann später nach Regensburg gegangen, 6,5 Jahre. Bin aber immer mit meiner Heimat verbunden gewesen, war mindestens jedes Wochenende zu Hause wieder. Ja, und halt auch aktiv vor Ort.
Simon Süß bei uns zu Gast. Er hat einen neuen, wunderbaren, großformatigen Bildband herausgebracht über Niederbayern. Über einen Bildband zu reden, ist im Radio nicht unbedingt so befriedigend. Man muss es fast sehen. Aber wir werden nachher den Versuch unternehmen, Simon, um diesen Band zu beschreiben und natürlich auch die ganze Arbeit, die dahinter steckt. Aber bis dahin, bis du zum Fotografieren gekommen bist und als Historiker unterwegs bist, war es ja noch ein bisschen ein Weg. Du bist zwar noch nicht so alt, aber immerhin Jahrgang 93. Und dein Schulweg, wenn ich das so sagen darf, war jetzt nicht der geradeste, so von der Grundschule übers Gymnasium ins Studium.
Ja, ich war lange Zeit natürlich in der Realschule. Die Realschule in Schwandorf liegt am Berg. Also wenn man da schon mal in dieser Schule ist, muss man schon mal Sport betreiben jeden Tag. Und mein Wunsch war halt immer zuerst Lehrer zu werden, zum Beispiel für Geschichte, ja, Deutsch und Englisch. Und deswegen habe ich dann nach der Realschule entschieden, natürlich auf die FOS zu gehen. Am Ende der FOS war mein Berufswunsch dann, Politiker zu werden und deswegen Jura zu studieren. Na gut, aber da bin ich nach Bayreuth nach dem Abi und habe festgestellt, Jura und ich, das wird in diesem Leben nichts mehr. Ich will doch meine Leidenschaft leben und ja, den Abenteuerdrang in mir ausleben. Und das war eben dann mein Ziel, mein Wunsch, den größten Oberpfalz-Bild-Textband dann rauszubringen. Und dann habe ich mich, nachdem ich nach Regensburg gezogen bin, 100% meiner Zeit, natürlich mit Nebenjobben, habe ich mir dann der Oberpfalz verschrieben gehabt. Und die letzten 2,5 Jahre dann eben Niederbayern, ja.
Also Regensburg gegangen jetzt zunächst nicht zum Fotografieren, das war aber immer schon die Leidenschaft. Also du bist zum Geschichtsstudium nach Regensburg gegangen.
Genau, zum Geschichtsstudium, weil ich konnte mit Fotografie am Anfang wenig anfangen, muss man wirklich ehrlich sagen. Eher so von der historischen Richtung, aber da haben wir gedacht, wenn ich jetzt ein riesengroßes Historie der Oberpfalz schreibe, dann am Ende des Tages lesen es zu wenig Leute. Man kann halt mit Bildern kann man die Geschichte den Menschen viel näher bringen, als halt nur mit Text allein. Das war dann so meine Intention dahinter.
Mhm. Du hast im Vorgespräch das schon ein bisschen anklingen lassen. Und auch da habe ich mir das schon gedacht und das möchte ich jetzt öffentlich so formulieren. Ein bisschen ambitioniert oder fast verwegen ist so ein Vorhaben. Schon wenn ich sage, ich will den größten Bildband überhaupt oder schönsten, beeindruckendsten Bildband über meine Heimat, über die Oberpfalz machen. Aber das hat dieses Vorhaben getrieben, einfach durch die Leidenschaft, wenn ich es so formulieren darf.
Durch die Leidenschaft und die Seminararbeit für mein Abi damals, 2014 auf 2015. Und da habe ich schon ein bisschen über die Oberpfalz geforscht, Arm und Reich in der Oberpfalz von 1850 bis 1920. Und dann habe ich so eine Facebook-Seite gegründet mit 50 Likes. Die hat damals geheißen die Oberpfalz und über Nacht bin ich dadurch bekannt und habe 5, 6, 7.000 Likes bekommen, bin überall eingeladen worden und da war meine Leidenschaft für die Oberpfalz nochmal gleich höher, nochmal gleich leidenschaftlicher und habe mich dann gleich nochmal mehr in das Thema reingefixt.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und dann kam eben das Studium, da musste ich eben das mit der Oberpfalz größtmöglich aufgeben und dann erst in Regensburg, in der Hauptstadt der Oberpfalz, konnte ich dann wieder die Arbeit mit der Oberpfalz aufgreifen. Und zuerst bin ich wirklich mit meinem Handy losgezogen und damals noch mit ganz einem alten kleinen Samsung-Handy, habe diese Bilder geknipst und dann spätestens 2018 auf 2019 habe ich festgestellt, so Handybilder kann man dann mal später nicht in so ein Buch drücken, weil da braucht man ja bestimmte Druckanforderungen und dann eben habe ich mir in München das ganze Fotografieren beibringen lassen, zum Beispiel bei dieser Canon-Akademie oder bestimmte Fototrainer in München. Und nach ungefähr 1,5 Jahren haben meine Bilder nicht mehr ausgeschaut wie Kraut und Ruben und dann konnte man sie endlich vorzeigen.
Ja. Das merkt man natürlich auch auf deiner Homepage. Du hast eine, darf man so Werbung machen, eine ausgefeilte, attraktive Homepage, wo du dich natürlich präsentierst. Erzähl da ein bisschen was dazu.
Ja, meine Homepage www.simonsüß.de, da sieht man eigentlich wieder, wo ich jetzt wieder aktuell unterwegs bin, wo ich meine nächsten Vorträge gebe, beziehungsweise welche Buchprojekte wieder ich jetzt als nächstes mache und da kann man auch ein paar zum Beispiel Leinwände oder so als Weihnachtsgeschenk erwerben.
In Regensburg gibt es zwei bekannte Verlage, den Pustit Verlag und den Morsbach Verlag und die haben dir, Simon, die Gelegenheit gegeben, deiner Leidenschaft Ausdruck zu geben. Und so hast du da im Oktober 2022 das Oberpfalzbuch herausbringen können. Eben einen großen Bildband, 272 Seiten. Wie hast du den gestaltet, nachdem wir das nicht in Händen haben und der auch nicht unser großes Thema heute sein soll, aber es kehrt in deine Laufbahn hinein?
Ja, weil es halt mein erster großer Band ist und auch mein erstes großes, richtiges Herzensprojekt. Der Band zeigt eben von Nord nach Süd die ganzen Oberpfälzer Landkreise und kreisfreie Städte. Man hat pro kreisfreie Stadt oder pro Landkreis immer so 20, 25, 30 Seiten. Und da führt die Kultur, die Landschaft und so das Wichtigste, was in diesem Landkreis, sagen wir mal, die letzten 1000 Jahre passiert ist, sieht man dann bildlich. Man hat Milchstraßen mit dabei, Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, man hat die wichtigsten Städte mit dabei. Bei Tirschenreuth hat man zum Beispiel das Klosterwald Sassen mit dabei und so zeigt es von Nord nach Süd bis in die Stadt Regensburg rein. Die ganze Oberpfalz in der ganzen Vielfalt und Schönheit.
Du hast es, wenn man so will, dieses Projekt mit einem zweiten Band fortgeführt oder zumindest eine andere Facette der Oberpfalz beleuchtet. Das war, oder das Buch heißt Burgen der Oberpfalz.
Ja, weil die Oberpfalz, die Macht, ist das bayerische Burgenland Nummer 1. Wir haben 111 Burgen in der Oberpfalz, wo noch mindestens eine Mauer steht. Ursprünglich mal 625, 650 Burgen, die in diesem kleinen Regierungsbezirk Oberpfalz gestanden sind. Ja, und das ist einfach das Landschaftsprägende der Oberpfalz neben den ganzen Flusstälern, neben den ganzen Wäldern, sind die Burgen so landschaftsprägend für uns Oberpfälzer.
Mhm. Du hast das aber auch kombiniert, eben nicht nur in Anführungszeichen, als Bildband, sondern sozusagen, es gibt auch kulturhistorische Beiträge dazu.
Ja, die Frau Dr. Riedl-Falder ist eine Historikerin aus Beratzhausen. Die hat wunderschöne kulturhistorische Texte immer zu diesen, ja, zu meinen Bildern gemacht. Und dann weiß man halt, was hat man im Mittelalter gegessen, wie haben sie Frauen gekleidet, was hat das mit den Minnesänger auf sich. Und das ergänzt das Ganze. Also meine Bücher sind nicht bloß reine Fotobücher, sondern es ist immer die Geschichte mit dabei, was ich eben sehr, sehr wichtig finde, dass man halt von beiden Seiten einen Bezirk, eine Region erklärt dann.
Dann ist dein Weg in Regensburg, da bist du bei den Historikern ja auch gewesen, aber die Fotografie nimmt dich seither voll in Anspruch, darf man sagen.
Ja, das darf man auf jeden Fall sagen. Wenn ich so einen Vortrag halte, rücke ich sozusagen mit meinen Oberpfalzfilmen und mit meinen Filmen und mit meinen Bildern an und erkläre dann anhand von diesen Bildern eben die Leute, was dann in den letzten 500 Jahren bei ihnen in der Region so war oder was in Niederbayern los war oder was in der Oberpfalz war. Und da kann man Leute begeistern damit. Auch sogar mit Leuten, die eigentlich wenig mit der Geschichte zu tun haben aber oder eher negativ eingestellt sind, nach spätestens 30 Minuten lachen die dann. Weil ich auch lustige Anekdoten dann bringe, was eben mir alles während dieser Aufnahmen oder während der Recherche passiert.
Schauen wir noch auf die Entstehung des Oberpfalzbuches. Was fällt dir noch was ein, spontan noch eine Anekdote oder zur Entstehung?
Ja, man wird halt von verschiedensten Menschen, man fühlt sich manchmal sogar so bei Gernstl unterwegs. Der Gernstl ist ja auch in ganz Bayern, in ganz Tirol und so weiter unterwegs und wird angesprochen, wenn man da mit so einer Kamera steht, wird man automatisch angesprochen, entweder angeflirtet oder es gibt Interesse, es gibt Nachfragen, was man da jetzt genau tut oder ob man ein paar Tipps hat fürs Fotografieren oder man bekommt Lebensgeschichten mit. Ich wollte mal abends einen Marktplatz fotografieren, es war Corona, es war Ausgangssperre, dann kommt eine Frau her und erzählt mir 2 Stunden lang ihre Lebensgeschichte und dann hat natürlich das Licht vom Marktplatz ausgeschaltet und dann bin ich zum Schluss in der Dunkelheit da gestanden und die Frau hat mir ihre Lebensgeschichte erzählt gehabt. Aber so, das ist das Interessante an dem Berufsbild.
Aha. Simon Süß, deine Heimatgemeinde Steinberg ist ja, kann man so sagen, mit Wackersdorf verbandelt.
Ja, da die Aufnahme aus den 60er, aber da waren ja damals diese ganzen Braunkohletagebauern noch aktiv und durch die Braunkohle, durch den Abbau, Steinberg, Wackersdorf, Schwarzenfeld, Schwandorf, das ist alles miteinander so verwurzelt und heutzutage das Oberpfälzer Seenland.
Auf deiner Homepage habe ich natürlich gestöbert und da porträtierst du dich ein bisschen selber und da finde ich eine sehr spannende Aussage, eine Aussage, die mir sehr gefällt. Wenn ich dir kurz zitieren darf, da sagst du, angeregt durch die Geschichte als Studienfach verbinde ich Geschichte und Fotografie. Die Wissenschaft soll sich mit der Fotografie zu einer Einheit verbinden und erklären, was war und was ist. Nimm uns mit deinen eigenen Worten ein bisschen weiter mit, was sozusagen deine Philosophie und deine Herangehensweise ist für dein Tun.
Ja, eines meiner grundlegenden Ziele ist es halt, die Augen der Menschen für die Wahrnehmung des Besonderen sowohl im scheinbar Alltäglichen als auch im Verborgenen zu öffnen, durch die Geschichte und durch die Fotografie vermischt. Denn die Oberpfalz oder auch Niederbayern oder Bayern an sich hat einiges zu bieten. Und jetzt, wenn man nur einen Text hat, ist es zu langweilig. Und wenn man nur Fotos hat, ist es auch wieder zu langweilig. Jetzt nimmt man diese 2 Komponenten und verbindet man sie und kann dadurch viele Menschen für Geschichte und für die Heimat begeistern. Ja, und das habe ich eben als erstes mit meinem Oberpfalzbuch gemacht, dann mit Burgen der Oberpfalz. Und jetzt hat vor 14 Tagen ist ja das Niederbayernbuch erschienen. Und ich hoffe, ich kann die Niederbayern dann auch so gut für ihre Heimat begeistern.
Das täte man sich natürlich oder kann man sich natürlich wünschen, eigentlich für jeden Landstrich, nicht nur in deutschen Landen, sondern ich möchte da immer so einen großen Bogen schlagen, weil solche Gedanken, finde ich, gelten nicht nur für eine Region, sondern das ist tatsächlich was Globales oder was allgemein Menschliches, was ja jedem gut tut, wenn er solche Zugänge finden kann. Jetzt ein Wort zu dem, man kann ja alles Mögliche im Internet kriegen. Es wird auf Instagram gepostet, dass die Lichter ausgehen. Es wird fotografiert, auf Teufel komm raus. Aber wenn ich das jetzt anschaue, wenn ich deinen großformatigen Niederbayern-Bildband in Händen habe, du hast mir jetzt auch mitgebracht den sozusagen Vorgängerbandburgen der Oberpfalz. Das sind großformatige, schwere Bücher. Da hat man was in der Hand und man kriegt, wenn man drin blättert, Doppelseiten. Weiß nicht, wenn man was ist das für ein Format? DIN A3 ergibt sich da so fast, der die sagen. Also jedenfalls ein halber Meter, auf jeden Fall auf 30 Zentimeter, wo man ein wunderbares Foto vor sich hat. Das kann meines Erachtens ein Handy natürlich und auch ein großer Bildschirm nicht leisten. Was würdest du dazu sagen?
Es ist eine Auszeit vom Alltag, wenn man dieses Buch aufschlägt. Also man hat halt richtig was Wertiges in der Hand. 2 Kilo ein Buch hat man in der Hand. Und wenn man dieses Foto aufsteckt, kann man immer wieder was Neues entdecken. Also gerade bei diesen doppelseitigen, ich habe ja diese Fotos aufgenommen, ich habe die bearbeitet, wir haben die gesetzt. Und jedes Mal entdecke ich wieder was Neues. Sei es, dass irgendwelche Menschen irgendwo sind oder irgendwelche Tiere. Man kann sich halt da wirklich lange Zeit damit beschäftigen. Und dann eben auch mit seiner Heimat.
Bei uns zu Gast der Fotograf Simon Süß, beheimatet in der Oberpfalz und seiner Heimat, hat er auch schon 2 Bildbände gewidmet, davon haben wir ja schon gehört. Und jetzt, ja jüngst kann man nicht ganz sagen, irgendwie in der Folge oder auch ein bisschen gleichzeitig sogar parallel hat sich das ergeben, warst du mit deiner Kamera, Simon, im Nachbarbezirk in Niederbayern sozusagen auf Motivjagd. Und so ist das Buch Niederbayern entstanden. Was hat den Antrieb dazu gegeben? Hast du dem Verlag es vorgeschlagen oder kam die Idee vom Verlag oder von den Verlagen?
Ja, ich war immer schon ein bisschen mit Niederbayern verbunden, war vorher schon ein bisschen in Niederbayern unterwegs. Und der Herr Pustet hat mir dann Ende 2021 auf 2022 angesprochen, wie schaut's aus, Herr Süß? Kann man das jetzt gleiche wie für die Oberpfalz auch noch für Niederbayern machen? Und ich war natürlich gleich voll aufgeschlossen, weil ich schon größten Teile von Niederbayern gekannt habe und ungefähr schon meine Flecken gewusst habe, wo ich zum Fotografieren dann hinfahre. Und so ist dann der Niederbayernband entstanden.
Mhm. Ist da die Idee auch schon gleich mit dabei gewesen, es so ähnlich aufzubauen wie beispielsweise Burgen der Oberpfalz, wo kulturhistorische Beiträge beigesteuert werden von der Christine Riedl-Falder? War das für Niederbayern dann auch schon so angedacht?
Das war dann auch schon so angedacht, eben. Dann haben wir den Autor, den Herrn Muckenthaler, noch gefunden, der ja ziemlich bekannt in Niederbayern ist.
Christian Muckenthaler.
Den Christian Muckenthaler haben wir dann gefunden gehabt. Und dieses Format ist halt wirklich ein gutes Format, in dem dass man kulturhistorische Texte, historische Texte und die Bilder miteinander verknüpft. Also man hat halt das Beste aus 2 Welten sozusagen.
Wenn man die Welt der Fotografie anschaut, jetzt kenne ich mich da gar nicht aus, ich halt das Handy irgendwo drauf und dann passt es schon. Und das machen ja vermutlich viele Leute so. Aber wer ein Auge entwickelt und wer das ein bisschen mit mehr Intensität machen will, der legt natürlich auch ein bisschen Wert auf die Ausrüstung. Und da reicht dann ein Handy vermutlich nicht. Wie sieht es bei dir aus?
Auch bei mir sind es ungefähr schon gute 7-8 Objektive, sagen wir mal von 8 mm bis 600 mm. Dann braucht man natürlich ganz oft für Landschaftsfotografie ein Stativ und verschiedenste Kameras. Ich benutze aktuell 2 Vollformat, spiegellose Kameras. Und weil da kann man halt gleich immer das Ergebnis dann direkt am Display sehen und kann man dann eben je nachdem wieder ein bisschen nachmontieren, wenn man jetzt was verändern will. Ja.
Aber was heißt Vollformat, spiegellos, im Unterschied zu Spiegelreflex oder wie?
Ja, früher hat es noch diese mit Spiegel gegeben, die habe ich damals auch benutzt gehabt. Und die habe ich sogar einen Ticken schöner gefunden gehabt in der Gestaltung dann am Ende von meinem Bild. Und dann bin ich eben umgestiegen auf die Spiegellose. Da ist auch kein Spiegel mehr drin, die macht das alles digital. Mhm. Ja. Und man hat natürlich da die ganze Ausrüstung, wenn ich mitnehme, die hat immer gute 20, 30 Kilo. Meistens habe ich auch noch einen Baustrahler dabei, um irgendwelche Objekte, die nicht beleuchtet sind, noch anzustrahlen. Oder um zum Beispiel, dass die Kamera auslöst, wenn ich dann die Milchstraße fotografiere. Dann beleuchte ich zum Beispiel in der Nacht Burgen, die nicht beleuchtet sind. Und habe die Burg im Vordergrund und im Hintergrund dann die riesen Milchstraße. Also man kann ausrüstungsmäßig so viel mitnehmen. Man braucht natürlich auch immer Verpflegung, warme Klamotten. Zum Beispiel, ich war mal bei minus 15 Grad unterwegs und da muss man wirklich bloß nur die Augen sichtbar mit der Brille, der Rest ist dann eingepackt. Wenn man dann 10, 15, 30 Minuten an einem Fleck steht und einfach wartet, dass dann die Kamera das auslöst, beziehungsweise dass dann das beste Bild rauskommt. Mhm.
wie du deine Niederbayern-Ziele und Motive ausgesucht hast, da kommen wir nachher noch drauf. Aber wenn ich jetzt ganz allgemein fragen darf, wie ordnest du ein, was sich als Motiv eignet oder was, ja, wie geht man da vor?
Ja, man recherchiert ungefähr erst einmal 14 Tage bis 4 Wochen für so ein Buch.
Also nein, ich meine jetzt gar nicht einmal fürs Buch, sondern tatsächlich für die fotografische Arbeit. Was weiß ich, wenn wir jetzt da herin im Studio sitzen, täte dir da was ins Auge fallen, wo man sagt, das, wenn ich es von dem Blickwinkel mache oder aus der Perspektive, hat es eine besondere Wirkung? Oder was macht es mit deinem Auge oder mit deinem Gehirn, wie dein Blick irgendwo hingeht?
Ja, jetzt wenn ich zum Beispiel dich so anschaue, du sitzt jetzt am
um
Stuhl.
Um Gottes Willen.
Im Studio und bei dir da jetzt gleich ein Hochformatfoto machen. Dein rechtes Auge wäre also im zweiten Punkt. Man teilt ja dieses Bild in 4 Punkte immer auf und dann wird das attraktiv ausschauen. Und man hat ja diese 4 Punkte eines Fotos, also 1, 2, 3, 4. Und diese 4 Fotos, wenn richtig, 4 Punkte, wenn richtig platziert sind, machen ein attraktives Foto dann aus. Man braucht einen Vordergrund, man braucht jetzt eine Mitte, das wärst zum Beispiel du. Und dann braucht man jetzt einen Hintergrund, das wäre zum Beispiel die Häuser im Hintergrund und das macht dann ein attraktives Foto aus. Es war nichts zu hell und nichts zu dunkel und die Person kann man dann freundlich rüber zum Beispiel oder auch die Landschaft. Genau, man versucht halt einen Vordergrund, eine Mitte zu finden, ein Hauptthema und einen Hintergrund.
Das klingt jetzt so zunächst einmal gar nicht so schwer.
Das ist gar nicht so schwer, man ist halt viel unterwegs und dann manchmal hat man halt so Zufallstreffer, man ist mit dem Auto unterwegs und dann muss man einfach schauen, wo man gleich anhält, weil man sagt, wow, diese Wiese mit dem Berg im Hintergrund und dann kommt die Sonne noch in einem bestimmten Winkel, das schaut jetzt super aus, ich muss aus dem Auto rausspringen und dann genau das Foto aufnehmen. Und das ist wirklich viel, viel, viel Arbeit und es dauert lange, bis man so ein Auge entwickelt.
Ich wollte gerade sagen, also das hat das mir gedauert. Eben, das ist ja, also man kann ja was in der Schule oder im Lehrgang oder in der Ausbildung lernen, aber diese Erfahrung kommt erst mit der Zeit, wenn ich das richtig sehe.
Mindestens 2, 2,5 Jahre und dann hat man schon so ein Auge und das Auge setzt dann schon im Kopf diese Punkte, wo man dann eben ein gutes Foto rausholen kann, ja.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat mit dem Fotografen Simon Süß. Er hat seiner Heimat, der Oberpfalz, wie gesagt, schon Bildbände gewidmet und jetzt ist der Niederbayern-Band herausgekommen. Und da fängt Simon Süß mit seiner Linse ja, Stimmungen, Schwingungen, Farben Niederbayerns ein. Von mir aus der neblige Morgen am Arber, die bunten Eindrücke des Gäubodens und dann zauberhafte und verwunschene Landschaften, Städte, Dörfer. Simon, was hat dich geleitet, wie man in diesem ganzen Bezirk unterwegs ist? Also wenn man es zunächst mal anschaut, sind unsere Regierungsbezirke in Schwaben so groß ja nun auch wieder nicht. Das sind überschaubare Landstriche eigentlich. Aber wenn man dann ins Detail geht, möchte ich sagen, wird es ja schier unzählbar und unermesslich. Man muss ja eine Auswahl treffen. Wie bist du vorgegangen?
Also man unterteilt den Bezirk erst einmal in Landschaften, zum Beispiel Bayerischer Wald oder Isar, Donau, Rottal und dann oder Donaudurchbruch, Kelheim. Man unterteilt es erstmal in Landkreise und ich weiß, ich brauche für meine Bücher meistens aber 30 Fotos. Aber ich nehme natürlich mehr fast 30 Fotos für diesen Niederbayern-Bildband. Habe insgesamt 50.000, 55.000 Bilder aufgenommen aus diesen Landkreisen. Eben, ich habe mir das alles in Google Maps wieder eingetragen gehabt, wie, wo, was. Und unterwegs entdeckt man nur mal was. Und dann hat man zum Schluss so viele Fotos und muss dann mit dem Verlag gemeinsam aus diesem riesen Fotohaufen, was man hat, aussuchen, was jetzt am besten passen würde. Und dann muss man sich natürlich auch mit den Verlegern abstimmen und mit dem Autor abstimmen und die haben nochmal extra Ideen und dann fährt man extra nochmal los und nimmt zum Beispiel dann noch das Rottaler Theater auf oder das Theater in der Oper in Passau und so läuft es dann immer ab. Ja, also man braucht echt viel Zeit, damit dass man dann auf einen grünen Nenner alle kommen, Verleger, ich und der Herr Muntenthaler. Aber es gelingt uns immer wieder, dann ein Highlight aus diesem Regierungsbezirk rauszuholen.
Wenn ich ins Inhaltsverzeichnis des Bildbandes schaue, da ist es ganz klar und schön aufgezeigt, dass es nach Landkreisen gegliedert ist und man dann in den einzelnen Landkreisen eintaucht und die einzelnen Motive vorgeführt kriegt.
Ja, das finde ich sehr wichtig, dass die Orte zum Beispiel nach dem ABC angeordnet sind, sondern nach Landkreisen. Da kann man sagen, heute bin ich im Landkreis Kelheim unterwegs, ich schlage das Buch auf und weiß, okay, Donaudurchbruch, Kloster Wöltenburg, Kloster Rohr, Kelheim, Befreiungshalle, das gibt es vor zu anschauen. Und da kann man sich halt daran orientieren, an den Landkreisen, durch den Aufbau des Buches an den Landkreisen.
Und in diesem Buch blättern wir in der nächsten Stunde und machen den Leuten Lust, nein, zu schauen. Das Bild können wir nicht vermitteln im Radio, aber wir können drüber ratschen und Eindrücke schaffen, denke ich. Freue mich, dass du da bist, Simon Süß. Nach 11 geht's weiter.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Ich begrüße nochmal ganz herzlich angereist aus der Oberpfalz, aus dem Landkreis Schwandorf, den Fotografen Simon Süß. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, danke für die Einladung.
Simon, du hast für deinen neuen Bildband mit deiner Linse Stimmungen, Schwingungen und Farben von Niederbayern eingefangen.
Ja, die ganze Vielfalt von Niederbayern in allen Jahreszeiten und in allen Lichtstimmungen und in allen Tageszeiten. Eben das Besondere, wo man so mit dem normalen Auge normalerweise nicht sieht, weil man entweder in der Arbeit ist oder weil man schläft. Ich war 2,5 Jahre in Niederbayern unterwegs, bei Eis, bei glühender Sonne. Ja, es war wunderbar.
Und garniert, beziehungsweise auch einen ordentlichen Bestandteil, macht dieses Buch oder machen die Fotos aus, Texte und kulturhistorische Beiträge von Christian Muckenthaler.
Ja, Christian Muckenthaler ist natürlich in Niederbayern bekannt durch seine Beiträge von der Landshuter Straubinger Zeitung oder durch seine Kulturtage, den Literaturtage, den in Landshut veranstaltet. Ja, und ist ein bekannter Kritiker von Theaterstücken.
Eine fotografische und literarische Liebeserklärung an Niederbayern ist entstanden. Ein Bildband von Simon Süß, erschienen beim Verlag Friedrich Pustet und dem Morsbach Verlag. Simon, wie ist das Buch gegliedert? Nach Landkreisen, das entnimmt man dem Inhaltsverzeichnis ganz leicht und das ist ja auch schlüssig. Ihr seid, wenn ich das richtig deute, ein bisschen seid der Himmelsrichtung gefolgt.
Genau, von West nach Ost, also vom Landkreis Kelheim bis zum Landkreis Freyung-Grafenau. Man könnte eigentlich sagen, vom Donaudurchbruch, von der Donau bis in den Nationalpark Bayerischer Wald.
Und bis die Donau Deutschland und Bayern verlässt, bei Passau dann.
Ja. Mhm. Mhm.
Also das heißt, wenn wir da jetzt gleich mal einen Blick drauf werfen, ihr startet im Landkreis Kelheim. Was hat da eure Auswahl geleitet? Oder sag ein paar Beispiele, was wir alles drin haben im Landkreis Kelheim.
Ja, der Landkreis Kelheim ist so eine Herzkammer Bayerns, weil der eben historisch so viel mit Bayern zu tun hat. Das ist eine Urzeile von Bayern. Wir haben natürlich dabei die Befreiungshalle, die Kloster Wöltenburg, Kloster Rohr, also die Prunkwerke von den Asam-Brüdern haben wir mit dabei. Dann haben wir natürlich die Hopfen-Spargel-Genussland Bayern, Genussland Landkreis Kelheim, den Spargelanbau hat man mit dabei und die Hallertau hat man mit dabei. Also wunderschön natürlich zum Anschauen. Dann hat man dabei Abach mit der Burg, Abach zum Beispiel. Dann Riedenburg, das ganze Altmühltal hat man natürlich noch mit dabei. Wunderschön anzuschauen und das Schöne an dem Landkreis Kelheim ist ja, man hat auch noch so viel von den Römer zum sehen, das ehemalige Römerkastell Eining kann man noch besichtigen, da haben sie die Mauern wieder ausgegraben. Ja, also es ist unheimlich viel in diesem Landkreis die letzten 2000 Jahre passiert und es ist einer der schönsten niederbayerischen Landkreise, würde ich persönlich sagen.
Was das Buch auszeichnet, ich habe es vor mir liegen und bin wieder ganz beeindruckt, dass es so großformatig angelegt ist. Ich habe jetzt hier Kloster Weltenburg und im Hintergrund da den Donaudurchbruch vor mir liegen. Und das habt ihr, erklärst du mal, wie nennt man denn das? Also das ist eine Doppelseite und die klappt man dann aber nochmal extra auf, sodass es im Grunde hat das eine Bezeichnung. Das sind dann vier aneinander Also es sind nicht vier verschiedene Seiten, es ist eine große Fläche.
Da haben wir eine große Panoramaseite, die eben vierseitig ist. Und da, wenn man das einklappt, hat man nur mal, man hat auf diesen vier Seiten insgesamt drei Fotos, drei riesen Panoramafotos zum Sehen. Oder in diesem Fall fünf, genau. Man hat halt immer ganze Landschaften zu sehen. Hier hat man auf einer Doppelseite, auf einer Panoramaseite, auf einer zweiseitigen, hat man eben die Altmühlschleife bei Riedenburg. Dann hat man innen auf diesen vier Seiten, auf diesen vier großen Seiten, das komplette Kloster Wöltenburg mit dem Donaudurchbruch. Und dann hat man nur mal auf die anderen zwei Seiten nur mal das Altmühltal und einen römischen Wachturm.
Dann natürlich Abensberg dabei mit dem Spargel. Und wie du schon genannt hast, die Holle Dau. Der Räuderjackl erscheint auch in deinem Bildband.
Ja, in Weimichl, also im Landkreis Landshut, gibt es dieses schöne Räuderjackl-Denkmal. Der Räuderjackl, den kennt man ja, also wenn man sich mit Volksmusik beschäftigt, der war ja auch ganz oft in München aufdrehen und sogar der BR hat viel über den Räuderjackl gedreht gehabt. Also das ist so ein richtiges niederbayerisches Original aus dem Landkreis Landshut.
Im Landkreis Landshut, was tätest du herausgreifen? Wir müssen uns ja ein bisschen beschränken, um den Hörerinnen und Hörern Lust zu machen für diesen Bildband. Alle Motive können wir nicht erwähnen. Wenn wir jetzt die Stadt und Landkreis Landshut zusammenfassen, was findest du eines der für dich einprägsamsten, beeindruckendsten Fotos aus dem Landkreis?
Aus dem Landkreis finde ich auf jeden Fall diesen Isar-Stausee. Man denkt oft an Niederbayern, aber vergisst die Isar dabei. Die Isar ist nicht bloß in Oberbayern, sondern auch in Niederbayern. Und da gibt es diesen tollen Isar-Stausee. Oder wenn man sich jetzt noch ein bisschen umschaut, Vöslbiburg, der tolle Marktplatz. Ja, Geisenhaus, ne, mit diesen schönen gotischen Kirchen. Der Landkreis Landshut ist sehr, sehr vielfältig. Genau wie die Stadt Landshut. Wenn man da jetzt an die Burg Trausnitz denkt, an die Landshuter Hochzeit oder eben auch an die Altstadt von Landshut. Also das Kloster Seligenthal, das Rathaus, wunderschön, eine der schönsten gotischen Städte von Bayern.
Und natürlich St. Martin, wunderbar beeindruckend, von außen wie von innen. Mit dem, ich glaube, höchsten Backsteinturm der Welt, mit seinen 130 Meter oder so, wenn ich es jetzt richtig parat habe.
Ja, der ist natürlich sehr beeindruckend. Und sowas kann man natürlich jetzt nicht mit der Kamera aufnehmen.
Den haben
wir
nämlich
auf Drohne aufnehmen.
Genau, auf einer Doppelseite auch wieder, wo man den Turm links nur sieht, aber ein bisschen von oben. Also man muss notwendigerweise von außen fotografieren. Und ich habe mir gedacht, wie kann das sein? Da musst du jetzt zu deiner Ausrüstung eben nur sagen, Drohne.
Genau, Drohne. Und da braucht man natürlich dann die Genehmigung der Stadt. Dann muss man bei der Polizei anrufen und wenn man die Genehmigung dann hat und das Wetter mitspielt, wenn der Petrus mitspielt, die haben wir dann so ein Bild aufnehmen, ja. Und da haben wir extra das Bild ausgedacht, weil wir gedacht haben, man soll den Kirchturm sehen, aber man soll auch die Altstadt sehen, wie das aufgebaut ist.
Und dann das Ganze wird natürlich gefolgt von einem Abendbild, St. Martin wirklich im ganzen Vollformat von außen und dann auch noch von innen, wo man diese hochstrebende Gotik dann genießen kann.
Ja, mit dem wunderbaren Kreuz in der Mitte und natürlich der Chor, wunderschön.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Ich blättere heute mit meinem Gast, dem Fotografen Simon Süß, in seinem neuen Bildband Niederbayern. Und da sind wir jetzt musikalisch durch die Tafernmusikanten aus Straubing in Stadt und Landkreis Straubing gelandet. Denn das Stückle von den Tafernmusikanten aus Straubing hat geheißen Blick vom Bogenberg.
Ja, und der Bogenberg, das ist also der mystische Berg von Niederbayern, da wo schon die Kelten damals gesiedelt haben. Und heutzutage ist natürlich die Bogenbergkirche mit dem berühmten Marienaltar da, wo Zentrum der Wallfahrt ist für ganz viele Niederbayern, die pilgern dort hoch. Ganz besonders bekannt ist natürlich auch das Kloster Oberaltaich, das Kloster Windberg im Landkreis Straubingbogen, aber auch St. Engelmar, die ganzen fremden Verkehrsorte im Bayerischen Wald, beziehungsweise halt hier im Landkreis Straubingbogen. Besonders bekannt in Straubing ist natürlich unbedingt, was man unbedingt gesehen haben muss, ist das Gäubodenfest oder aber auch die Gesichtshelme, die römischen Masken im Gäubodenmuseum. Ganz viele kennen auch noch die Agnes Bernauer Festspiele, weil die Agnes Bernauer ist ja damals ertränkt worden und das Herzogsschloss.
Und da hast du natürlich auch wieder, ja, wenn ich da blättere, was haben wir jetzt da? Diese romanische Kirche ist nochmal. Jetzt bringe ich es nicht zusammen.
Das ist die St. Peter-Kirche.
Das, genau, ihr behandelt auch mit einem Wortbeitrag wieder vom Christian Muckenthaler sozusagen das kirchliche Straubing.
Genau, weil Straubing ist ja ein hochkatholisches Dorf, dadurch, dass ja auch lange Herzogsstadt war, gibt es die schöne St. Jakobskirche, die schöne St. Peterkirche und 4, 5 weitere Kirchen, die in die Laufe der Jahrhunderte entstanden sind und wunderschön ausgestaltet sind.
Ja, und einmal im Jahr geht es aber ziemlich weltlich zu.
Gerade beim Gäuboden, ja, dann im August diese 10 Tage, da eines der größten Volksfeste von Bayern, wo dann der ganz Niederbayern zusammenkommt, um zu feiern.
Das Gäubodenfest, wohl das bekannteste Ereignis von Straubing. Im Süden des Landkreises Straubing liegt der Landkreis Dingolfing-Landau. Ja, der hat, wenn ich das so sagen kann, Industriegeschichte geschrieben und auch Filmgeschichte. Und beides hast du mit Foto eingefangen.
Genau, einmal den Franz Eberhofer Kreisel, den sicher viele kennen von den Eberhofer Krimis, die jeden Sommer rauskommen. Und dann andererseits hat man natürlich die riesen BMW-Werke bei Dingolfing, einer der Hauptarbeitgeber von ganz Niederbayern. Aber auf der ganz anderen Seite hätten wir da auch noch die Lisa, also im Archäologischen Museum. Also diese Gegend wird also schon seit der Jungsteinzeit besiedelt. In diesem Landkreis ist was los. Das kann man so sagen, ja.
Wo liegt denn der Eberhofer Kreisel genau?
Der liegt in Frontenhausen. Also Frontenhausen ist ein Markt im Landkreis Dingolfing-Landau. Und das ist das echte Niederkaltenkirchen.
Niederkaltenkirchen heißt im wirklichen Leben, muss ich nochmal nachblättern?
Frontenhausen.
Ja. Mhm. Wenn wir weiterblättern in deinem Buch, das macht natürlich hier großen Spaß, wenn man dieses großformatige Buch vor sich liegen hat. Und ja, wie du es am Anfang der Sendung schon beschrieben hast, durch die Fotos so animiert wird und einen Eindruck kriegt von Land und Leuten und Stimmungen, garniert, beziehungsweise nicht nur garniert, ergänzt auch noch durch diese kulturhistorischen Beiträge und Textbeiträge von Christian Muckenthaler. Also finde ich eine ganz gelungene Sache. Also wenn wir weiterblättern, dann kommen wir in den Landkreis Rottal-Inn.
Genau, und da gibt es eines der wenigen Theater, die vor einem Landkreis betrieben wird. Das ist das Theater an der Rott. Und die probieren sich an neue Stücke, alte Stücke und führen das ganz schön immer wieder auf. Und was man auch in diesem Landkreis hat, ist eines der ältesten niederbayerischen Häuser. Das ist das Alt-Arnsdorfer Haus. Das ist von 1749 und liegt in Arnsdorf zwischen Landau und Pfarrkirchen. Also das ist eines der ältesten Häuser im ganzen Niederbayern.
Auch da in diesem Kapitel punktest du wieder, möchte ich sagen, mit diesen ganz großformatigen Fotos. Jetzt in dem Fall nicht vierseitig, aber immerhin zweiseitig, wo wir doch eine Länge von, fast 50 Zentimetern herkriegen.
Da haben wir das Foto hier auf dieser Seite bewusst gewählt, weil der Inn ist heutzutage keine Grenze mehr. Auf der einen Seite, im Vordergrund haben wir Simbach am Inn und im Hintergrund haben wir Braunau am Inn, was natürlich zu Oberösterreich gehört. Und der Inn ist heutzutage keine Grenze mehr, sondern es ist das Verbindende in einem Europa. Darum haben wir das hier ausgewählt gehabt.
Und für was der Landkreis oder Rottal-Inn natürlich noch bekannt ist, das sind die Rösser.
Die Wimmerrösser, genau, die Rösser, ja. Die Rottaler Rösser, ja.
Die habt ihr jetzt habt ihr ein Ross habt ihr nicht drin, aber auch die schönen Kirchen St. Nikolaus und Stephanus.
Doch, ein Ross haben wir sogar ganz vorne, die Pferdeskulptur.
Ja, natürlich. Natürlich.
Ja, und natürlich so die ganzen schönen gotischen Kirchen. Ja.
Habe die Ehre auf BR Heimat. Simon und die hat uns jetzt in Stadt und Land Deggendorf bzw. Landkreis Deggendorf gebracht.
Ja, Deggendorf ist ja so, dass das Tor zum Bayerischen Wald, auch wenn man jetzt das Bild in dem Bildband von Deggendorf anschaut, Vordergrund ist die Donau, dann Deggendorf und im Hintergrund hat man dann eben schon den ganzen Bayerischen Wald. Der Landkreis Deggendorf ist ja besonders bekannt für die drei besonderen Prunkklöster, Mettner, dann hat man natürlich Niederaltzeich und das Kloster Osterhofen, wo die Asam-Gebrüder ja wunderschöne Kunstwerke hinterlassen haben. Aber auch dieser Landkreis ist sehr, sehr alt. Die Römer waren lange vor Ort. Die waren zum Beispiel in Quintana bei Kürzing. Da gibt es ein wunderschönes Museum. Aber man kann natürlich auch Burgen sehen, wie die Burg in Winzer oder auch das Schloss in Mettner, die einen wunderschönen Saal hat.
Du sagst das Tor zum Bayerischen Wald. Jetzt nochmal, wir haben es am Anfang schon ein bisschen angerissen für deine Motivauswahl. Jetzt in so einem Landkreis, der solche drei wunderbaren Klöster bietet, ist es natürlich ein Muss, dass die in so ein Bildband hineinkören. Aber du scheust dich ja nicht, das haben wir jetzt vorhin nicht angesprochen, auch den Blick auf, ich sage jetzt mal, Industriedenkmäler oder Industriebauten zu lenken. Beispielsweise Ohu oder Isar 2 ist mit drin. Im anderen Fall hier auch einfach eine Autobahnbrücke über die Donau.
Über die Donau, genau, die Donaubrücke bei Mettner, das ist so ein richtiges Zeichen moderner Straßenbaukunst, die hat man, glaube ich, in die 70er gebaut und die verbindet Ost und West. Man muss sich mal vorstellen, wie viele Tausende von Autos da am Tag drüber fahren und die verbindet halt den ganzen, ganz Osteuropa mit Mitteleuropa oder sogar bis nach Frankreich rüber, was da los ist, ja.
Weil wir sagen, Landkreis Deggendorf, Tor zum, oder das Deggendorf, Tor zum Bayerischen Wald, dann gehen wir doch gleich nach Norden vom Landkreis Deggendorf und landen im Landkreis Regen.
Ja, der Landkreis Regen ist natürlich sehr, sehr bekannt für den Bayerischen Wald, für den großen Aber, der Sehnsuchtsort vieler Niederbayern und Oberpfälzer, für den Abersee, für den Geißkopf, wo sehr gern Ski gefahren wird, für vom Kloster Gottes Zöll, Fichtach, Bodenmais mit dem Silberberg und eben dieser ganze Wald eben zum Wandern, zum Skifahren, zum Langlaufen. Sehr, 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 sehr schön, ja.
Der Arber ist abgelichtet in deinem Bildband auf zwei Seiten in dem Fall. Und zuvor findet man ein vierseitiges Panorama-Foto wieder, eine Abendstimmung von...
Von Bodenmais, eine wunderschöne Abendstimmung, da sieht man nämlich vom Aber bis zum Keitersberg, diese ganze Bergkette, und Bodenmais ist besonders bekannt eben für den Silberberg. Auf der anderen Seite sehen wir dann die Kreisstadt Regen auf einer Doppelseite beim Sonnenaufgang im Winter, und dann hat man ein ganz besonderes Foto, hier hat man die Polarlichter über die Nordlichter, die Polarlichter über den großen Abersee. Das hat es damals im Mai 2024 durch einen Sonnensturm hat man das einmalig sehen können. Ja.
Ganz beeindruckend, wirklich ganz beeindruckend.
Okay.
Wenn ich weiterblätter, dann kommen wir in die wunderbare, geschichtsträchtige Stadt Passau. Hast du natürlich drin Passau, Stadt und Landkreis Passau.
Beides natürlich. Und Passau, der Dom, ist einer der schönsten von ganz Deutschland, muss man wirklich sagen. Und diese Domorgel ist ja die größte Domorgel der Welt. Man sollte aber auch unbedingt mal das Opernhaus anschauen, das fürstbischöfliche Opernhaus, das heutzutage die Bühne des Landestheater Niederbayerns ist, oder auch die Feste Oberhaus. Ja, also eine ganz schöne Stadt. Und Passau und Landkreis Passau sind ja besonders bekannt für das Derblecken dann für die Politiker dann.
Ja. Was haben wir da? Wenn man blättert, da kommt man...
Hier kommt man an Bad Füssing mit den Thermen. Oder Rott. Die Rott mündet ja in den Inn, bei Neuhaus am Inn. Ganzen Burgen, Klöster, Schlösser oder auch mal einen Bierkeller. Die Bierunterwelt vom Josef Groll in Vilshofen. Der Josef Groll hat das erste Pils der Welt erfunden. Das war ein Vilshofener, der dann in Pilsen das erste Pils der Welt erfunden hat. Oder man muss natürlich auch noch erwähnen, die Ortenburger, die evangelischen Reichsgrafen von Ortenburg, die ihr eigenes Territorium, ihren eigenen Machtbereich im sonst katholischen Bayern gehabt haben.
Und da lernt man auch im Beitrag oder kriegt nochmal zu Bewusstsein geführt im Textbeitrag von Christian Muckenthaler, dass Passau ja erst nach den Napoleonischen Kriegen zu Bayern gekommen ist.
Ja, Passau war ein eigenes Fürstbistum. Und ist dann erst später zu Bayern gekommen. Das weiß man eigentlich sonst gar nicht. Ja.
Damals war es ein großes Zentrum. In Bayern hat es dann lange Zeit eine Randrolle gespielt. Logischerweise auch der eiserne Vorhang, so vor der Tür kann man sagen. Mittlerweile hat sich das Gott sei Dank ja wieder aufgelöst. Wir sind mittlerweile ganz im Osten des Bezirks Niederbayern angelangt. Und im Norden vom Landkreis Passau, kann man sagen, liegt noch der Landkreis Freyung Grafenau. Und da hast du auch ganz beeindruckende Fotos mitgebracht. Ich fange mit dem wirklich beeindruckendsten vierseitigen Panoramabild an. mit dem Gipfelkreuz sozusagen in der Mitte, das ist der
Anstimmung am Losen, ja. Mhm. Also da waren schon keine Menschen mehr drum, der Wind zieht die ganze Zeit, zieht der böhmische Eiskalt drüber und man wartet dann eben bis zur blauen Stunde, um das Foto aufnehmen zu können. Ja. Ganz bekannt ist natürlich der Lusen, der Rachel, die ganzen Wildbachklemme, diese Natur. Und der Adalbert Stifter hat einmal gesagt, Waldwoge über Waldwoge, bis eine Waldwoge die letzte ist. Also man hat Berg über Berg über Berg und über Berg, wo man dann so drüber schaut und so ein bisschen so die Sehnsucht spüren kann, ja.
Und ein anderes beeindruckendes Foto, in dem Fall nur zweiseitig, also doppelseitig, ein Nachthimmel, ein sternenübersäter Himmel? Oder
ja, das ist die Milchstraße. Ja. Über den Dreisessel, da hat man diese Kapelle, die Johann-Nepomuk-Kapelle und dann eben die ganze Milchstraße drüber. Und das kann man halt in klaren Nächten zwischen März und Oktober fotografieren, wenn eben kein Mond zu sehen ist, ja.
Ja, das hat uns jetzt heute der Fotograf Simon Süß Einblicke in nach Niederbayern oder von Niederbayern gegeben, soweit man das im Radio kann. Ich hatte das große Vergnügen, diesen großformatigen Bildband in Händen zu halten und kann ihn nur empfehlen, mit dem schlichten Titel Niederbayern, erschienen im Verlag Friedrich Pustet und im Morsbach Verlag. Ja, Simon Süß, für dich geht's jetzt wieder nach Hause in die Oberpfalz?
Geht's wieder heim, jawohl.
Mhm. Wie lange hast du hergebraucht eigentlich heute
mit dem Auto? 2,25 Stunden mit dem Stau.
Doch, aha. Vielleicht geht's jetzt schneller. Ich danke ganz herzlich für den Besuch und wünsche dir ein gutes Heimkommen.
Dankeschön für die Einladung, hat mich sehr gefreut.